Herzlich willkommen zum Podcast Entwicklungskünstler, der Podcast für Inspiration, persönliche Entwicklung und die volle Entfaltung deines Potenzials. Ich bin Melanie Ladu.
Und ich, Eliav Danz, hallo.
Und wir freuen uns sehr, dass du heute wieder dabei bist, denn heute haben wir einen jungen, dynamisch gut aussehenden und kompetenten Mann namens Sebastian Schild im Interview. Als 20-Jähriger blieb er nach einem Unfall querschnittsgelähmt. Und heute meistert er sein Leben im Rollstuhl als Speaker, Trainer und Coach mit dem Motto "Flieg, wenn du nicht mehr laufen kannst". Täglich motiviert er Hunderte von Menschen mit seiner offenen und sympathischen Art zu einem Leben in Freiheit, einem Leben, in der du die Richtung angibst und in der du deine Gefühle und Gedanken positiv für dich nutzt. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Interview.
Hallo lieber Sebastian, schön, dass wir dich heute hier im Podcast-Interview begrüßen dürfen. Und zuallererst die erste Frage: Wie beschreibst du jemanden, der dich überhaupt nicht kennt oder keinen Bezug zu dir hat, deine aktuelle Tätigkeit?
Ja, hallo Elia, hallo Melanie. Erstmal schön, dass ich hallo. Da bin, dass ihr mich eingeladen habt. Das ist eine sehr geile Frage. Wenn mich jemand fragt, der überhaupt nichts damit zu tun hat, dann sage ich, ich bin Coach und Referent für das Thema Bewusstsein und Unterbewusstsein.
Okay, das wow. Klingt auf jeden Fall erstmal so, als ob die Person, die dich dann gar nicht kennt, neugierig fragt, was machst du genau damit? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, genau, das ist auch so ein bisschen das Ziel dahinter. Und zwar ist es meine Aufgabe oder meine Berufung, Menschen dabei zu begleiten, die Gedanken und Gefühle im Leben zu kreieren, die jedem dabei helfen, das Leben zu leben, was wir uns wünschen, was wir uns vorstellen und vor allen Dingen, was wir verdient haben. Denn alle unsere Ergebnisse im Leben sind immer zu 100% das Ergebnis unserer Gedanken, unserer Gefühle und unseres Verhaltens. Und wenn wir es schaffen, unsere Gedanken und unsere Gefühle zu regulieren, zu managen, haben wir einen extremen Einfluss auf das Ergebnis in unserem Leben.
Cool. Und wie sieht das dann ganz konkret aus? Also das ist ja jetzt so die Vision, den Titel, was du gerne machst, also was du an die Leute bringen willst, aber wie bringst du das ganz konkret an den Mann?
Ja, durch zum Beispiel Einzelcoachings, wo emotionale Blockaden gelöst werden können, und durch ein langfristiges Mentoring, wo ich Menschen eben dabei begleite, sich selbst zu reflektieren und dieses Bewusstsein zu schaffen, dass eben alles durch die Gedanken, durch die Gefühle kommen. Und dieses Bewusstsein schaffen, dieses Reflektieren, das ist so diese Hauptaufgabe, um einfach klar zu werden, in welchen Situationen welche Situationen lösen welche Gefühle in mir aus und reagiere ich dann auch so, wie ich es eigentlich möchte, wie es mir dienlich ist, oder reagiere ich so, wie es jetzt nicht so optimal ist? Und wenn das der Fall ist, wie würde ich denn lieber reagieren wollen, um dann eben das Ergebnis zu bekommen, was mir wichtig ist?
Also ein bisschen so ein Aufdecken und Aufleuchten der eigenen Reaktions- und emotionalen Welt in unterschiedlichen Situationen.
Ganz genau. Ja, wenn du schon direkt so reinspringst, dann würde ich vielleicht gerne eine kleine Anekdote dazu erzählen, was bei mir passiert ist. Und zwar hatte ich eine junge Dame und die hat mir folgende Geschichte erzählt. Sie sagte, sie war mit ihrem Partner im Urlaub, kommt aus dem Urlaub zurück, sie schließen die Wohnungstür auf und im Flur eine dicke, fette, schwarze Spinne. Einer von den beiden kriegt Gänsehaut, Herzrasen, Schweißausbrüche, rennt schreiend weg. Ah! Während der andere Partner auf das Problem zugeht, es an den Beinen packt und aus dem Fenster schmeißt und entsorgt. Jetzt ist die gute Dame schwanger geworden und sagte so, ja, pass auf, ich möchte mein Kind jetzt nicht vorleben, dass Spinnen große schwarze Monster sind, vor denen man schreiend wegrennen muss, sondern dass es einfach eine ganz normale Situation ist, eine Herausforderung, mit der man umgehen kann, die man anpacken kann und beseitigen kann. Deswegen ist sie zu mir zum Coaching gekommen und wir haben gemeinsam in so einer Einzelsitzung die Situation für sie neu bewertet. Denn sie hat als Kind das Erlebnis gehabt, dass ihr Bruder sie mit Spinnen beworfen hat und mit Insekten und so und sie mal geärgert hat, sie schreiend weggerannt und hat eben dieses unangenehme Gefühl immer in diesen Situationen. Jetzt ist hier aber was anderes wichtiger geworden. Und zwar, was lebe ich meinem Kind vor? Das ist hier wichtiger geworden als die Angst vor diesen Insekten. Und hat gesagt, so, ich möchte das jetzt für mich lösen. Und wir haben eben geschaut, wie kann sie es schaffen? Und das haben wir eben in so einer Einzelsitzung gemacht, die Situation von dem Gefühl zu lösen, um dann eben ein anderes Verhalten an den Tag zu legen.
spannend.
Und was war das Ergebnis?
Ja, dass sie jetzt immer noch kein Fan von Spinnen und Insekten ist, aber ganz problemlos, wenn jetzt so eine Situation kommt, damit umgehen kann und das Thema eben erledigen kann. Also sie kann jetzt selbstständig in der Wohnung auf Spinnenjagd gehen.
Sehr gut. Das ist auf jeden Fall schon mal eine ganz, ein großer Schritt in eine ganz andere Richtung als vorher. Sehr cool.
Genau.
Und erlebst du das oft, dass die Leute, wenn die halt so irgendwie so Blockaden haben oder sich gerade in so ähnlichen Situationen, also solchen Situationen wie mit der Spinne oder vergleichbaren Situationen, so, sag ich mal, ein irrationales Panikverhalten haben, dass das oft irgendwie durch frühere Gegebenheiten, frühere Erlebnisse ist, oder sind das auch Sachen, die gar nicht so einfach zu erklären sind?
Oh, Elia, du haust echt raus mit den Fragen. Richtig geil. Okay, pass auf. Und zwar, mein Ansatz ist eben, dass wir auf die Welt kommen als Baby und wir sind halt vollkommen rein. Wir haben noch kein gefülltes Bewusstsein, sondern wir sind reines Sein. Dann machen wir die ersten Erfahrungen. Der Magen knurrt. Wir gucken so, das ist aber ein komisches Gefühl. Und machen eine Reaktion. Mama kommt, gibt uns die Brust. Ganz reflektorisch greifen wir, saugen und dieses Gefühl im Bauch geht weg. Jetzt haben wir eine Erfahrung gemacht. Ja, und zwar, doofes Gefühl, ich tue etwas, dieses Gefühl wird gelöst. Und auf Grundlage dieser Erfahrung treffen wir eine Entscheidung. Und zwar unbewusst, jedes Mal, wenn ich dieses doofe Gefühl habe, werde ich mich so verhalten, um dieses Gefühl zu lösen.
Ne? Das erklärt, warum so viele Leute bei McDonald's so laut schreien, ich will ein Big Mac.
Ganz genau. Also das heißt, also wir machen eine Erfahrung, treffen auf dieser Grundlage eine Entscheidung und bekommen dann ein Ergebnis. So, jetzt geht es weiter. Wir sammeln halt ganz viele Erfahrungen im Leben und irgendwann laufen wir dann mal vielleicht durch die Gegend. Und wir laufen durch die Küche und da ist so eine heiße Herdplatte und aus Versehen packen wir da so drauf. Jetzt haben wir die Erfahrung gemacht, Herdplatte in der Küche, dieses Gerät, das ist heiß, das tut weh, und treffen unbewusst die Entscheidung, das nicht nochmal zu tun, weil tut weh. Also wir müssen nicht bewusst da sitzen und das überlegen, ich habe da jetzt draufgepackt, das war unangenehm, in Zukunft möchte ich dieses Gefühl nicht mehr erleben, deswegen entscheide ich mich jetzt bewusst, das nicht zu tun. Nein, der Körper sagt einfach, aua, mache ich nicht nochmal. So, jetzt läuft das Kind eine Woche später durch die Küche und kommt mit der Hand ganz in die Nähe von dieser Herdplatte und der Körper macht jetzt ganz automatisch so, ne, und zieht die Hand zurück, damit es bloß nicht wieder dieses Gefühl bekommt. Und das sind eben diese emotionalen Muster, die sich dann einspeichern. Und das ist jetzt noch ein dienliches Muster. Also die Hand wegziehen von einer heißen Herdplatte macht Sinn. Es gibt aber eben jetzt so emotionale Muster, wie zum Beispiel das mit der Spinne oder mit Höhen, wenn jemand auf einem Baum stand und runtergefallen ist, die dann einem nicht dienlich sind. Und da macht es dann eben Sinn zu schauen, welche Erfahrungen habe ich im Leben gemacht? Welche unbewusste Entscheidung habe ich daraus getroffen? Und dann habe ich eben dieses Ergebnis. Höhenangst, Angst vor Spinnen, Angst vor Menschen zu sprechen, sich nicht selbst zu erlauben, das beste Leben seines Lebens zu leben. Es gibt ja viele Dinge. Und das hängt immer an diesen zwei Faktoren. Ich habe eine Erfahrung gemacht und eine unbewusste Entscheidung getroffen. Und das gibt das Ergebnis in meinem Leben.
Ja, spannend.
Hey.
So prägt man sich unterbewusst und du versuchst quasi, oder unbewusst, und du versuchst das quasi ins Bewusstsein zu bringen und die Leute eine bewusste Entscheidung fällen zu lassen, wie sie damit umgehen wollen.
Ganz genau. Denn es ist immer das Bewusstsein, dass die Dinge machen. Also man könnte es auch so sagen, das ist der intellektuelle Abbau emotionaler Muster. Also mit dem Kopf ins Gefühl zu gehen, um dort die Dinge aufzulösen.
Ah, okay. Ja, sehr gut zusammengefasst. Kann man mit deinen, kann auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen.
Eine Frage, wenn du diese Verhaltensmuster, die unerwünscht sind, versuchst zu lösen, arbeitest du dann grundsätzlich nur mit dem Bewusstsein oder auch hast du da auch Techniken oder Tools, wo du das Unterbewusstsein mit ins Boot nimmst?
Sehr geil.
Also sprechen wir ganz konkret von Hypnose, oder?
Ja, also super. Grundsätzlich ist es ja so, ich gehe mal davon aus, ihr wisst es, vielleicht die Zuschauer auch, Zuhörer, dass über 90% unserer Gedanken, Gefühle und Verhalten eben unbewusst reguliert werden. Und das bedeutet, wenn es über 90% sind und wir wollen eine Veränderung machen, macht es Sinn, an einem großen Block zu arbeiten. Das heißt also, ich arbeite hauptsächlich unbewusst, eben wie du schon sagtest, mit Hypnose, mit Emotionsarbeit, Energiearbeit, Wingwave, aber auch NLP. NLP wird zwar immer sehr klassisch rational bewertet, als rationales Tool, aber es macht eben sehr viel unbewusst auch. Und das ist eben der Punkt, ich komme von dem Bewusstsein und gehe ins Unterbewusstsein, um dort die Sachen zu lösen. Warum erst das Bewusstsein? Das liegt daran, wenn der Mensch nicht glaubt, dass er in der Lage ist, eine Veränderung zu erzielen, dann bringt das Unterbewusstsein auch nichts, weil dann macht er die Tür zu, hat so ein Brett vorm Kopf, und dann geht gar nichts. Deswegen ist es erstmal wichtig, rational zu überlegen, was will ich wirklich, um bewusst die Entscheidung zu treffen, und dann können wir unbewusst arbeiten.
Mhm. Sehr cool.
Sehr schön.
Ja, vielen lieben Dank.
Bist du ja sehr breit aufgestellt.
Ja, und vielen Dank, dass du uns so erstmal mit in deine Arbeit genommen hast. Und jetzt, ich denke, man kann es sich trotzdem vorstellen, ich würde es trotzdem nochmal gerne von dir hören. Ja, was motiviert dich hinter deiner aktuellen Tätigkeit, so das jeden Tag zu tun und das zu deiner Aufgabe zu machen?
Ach, geile Frage. Also verzeiht mir, dass ich das jetzt so grob überschütten mache, aber wirklich super Fragen. Denn am Wochenende war ich ja beim Event und da habe ich mit einem Kollegen gesprochen, mit dem lieben Lorenzo. Und in diesem Gespräch ist mir das auch nochmal richtig klar geworden, warum wir diese Arbeit machen. Und zwar Anerkennung, auf der Bühne stehen, Applaus, super, Geld verdienen, super. Das, was uns, also was wir beide in diesem Gespräch festgestellt haben, was uns wirklich zieht und triggert und ja wirklich nachts aus dem Bett reißt, ist, wenn wir Nachrichten bekommen von Leuten, die bei uns beim Training waren, bei uns im Coaching waren, die massiv ihr Leben verändern, die auf einmal glücklich sind, die auf einmal die Freiheit leben, auf einmal Dinge tun, von denen sie vor Jahren nicht mal geträumt hätten, dass sie die jetzt tun. Ja, und dass sie ihr Leben wirklich verändern, in die Hand nehmen. Das sind so diese Momente, wo ich mir denke, boah, genau darum mache ich das. Und darum kämpfe ich mich auch dadurch. Es ist halt nicht immer alles nur Sonnenschein. Es gibt ja auch mal herausfordernde Tage. Und genau an diesen Tagen gibt mir das einfach diese Energie, diese Nachrichten zu sehen, so, wow, okay, es bringt wirklich was. Also es ist nicht nur so, dass ich was davon habe, sondern die Menschen haben einen massiven Mehrwert für sich und ihr Leben.
Sehr cool. Magst du uns da einmal so, nur wenn du magst, so auf so ein Feedback mitnehmen oder so von einem Feedback teilen, was dich so sehr vom Hocker gehauen hat?
Also eine Teilnehmerin, die ist bei uns in der Trainerausbildung, also ich unterstütze einen Kollegen als Co-Trainer, stark auch ohne Muckis, das heißt, wir bilden Trainer aus, die in Schulen gehen und mit Kindern Resilienztraining machen, kurz zusammengefasst. Mhm. Und eine Trainerin davon war emotional blockiert, weil sie ein Erlebnis hatte in der Vergangenheit, was sie nicht loslassen konnte. Sie kam zu mir zum Coaching, 60 Minuten, wir haben das Thema gelöst. Es ging darum, ich kann es ja grob sagen, dass sie sich nicht verabschieden konnte von einer Person, die ihr wichtig war im Leben. Und deswegen hat sie sich nicht erlaubt, ja, Erfolg zu haben. Also hat sich immer zurückgenommen, hat gesagt, nein, ich darf ja nicht, ich habe es nicht verdient, ich bin es nicht wert. Und wir haben das dann gelöst und jetzt geht diese Frau durch die Decke. Das ist, also das kann man sich echt nicht vorstellen. Ja, die hat Aufträge, die macht die Coachings, die macht mit den Kindern, die macht mit den Eltern die Coachings und hat Erfolge. Also es ist so, dass sie mir dann zwischendurch Feedbacks von ihren Klienten schickt. Danke, was für eine Veränderung. Jetzt kann ich endlich wieder glücklich zur Schule gehen. Mein Kind ist wieder glücklich. Die Noten werden besser in der Schule. Wir haben keinen Stress mehr zu Hause. Der Familienalltag läuft rund. Sie kriegt die Feedbacks, leitet sie an mich weiter und ich denke, das ist so geil. Das potenziert ja dieses Gefühl nochmal. Mhm. Ne? Nicht nur ich ermögliche ihr ein geiles Leben, sondern sie ermöglicht anderen jetzt ein geiles Leben.
Ja, geil. Also warst du mit dafür verantwortlich, da eine Lawine ins Rollen zu bringen?
Ganz genau. Und das ist einfach, ja, das erfüllt mich.
Sehr cool. Spannend. Schön. Ja, in unserem Podcast interessiert uns sonst auch noch immer, wie die Leute oder jetzt speziell du da hingekommen bist zu dem, was du heute machst. Und da würde ich dich bitten, uns mal ganz kurz so mit zwei Stichpunkten mit in deine Kindheit zu nehmen. So ein bisschen, was hat dich vielleicht in deiner Kindheit besonders geprägt oder wie waren auch deine Berufsvorstellungen als Kind? Was wolltest du werden? Ich vermute mal, die Tätigkeit, die du jetzt ausübst, hast du dir nicht mit 12 vorgestellt.
Nein, gar nicht. Also ich habe mich schon immer sehr viel mit dem Leben und wie funktioniert die Welt beschäftigt. Also von klein auf Wissenschaften, Naturwissenschaften, aber auch Zauberei, also das heißt so Wahrnehmung. David Copperfield fand ich ganz toll, weil er irgendwie die Leute verzaubert hat und Dinge gemacht hat, wo ich nicht so verstanden habe, wie das geht. Aber ich wusste nicht, dass man damit Geld verdienen kann, dass man das auch als Beruf machen kann. Ich für mich habe gedacht, so, das ist mal ganz klassisch, man muss so einen Bürojob machen, man geht dann so 8 Stunden arbeiten und habe mich dann eben auch auf diesen Weg gemacht zu einem klassischen Bürojob, zum Groß- und Außenhandelskaufmann. Hab bei BMW gelernt, Autos zu verkaufen, also BMWs zu verkaufen. Und das war auch ganz gut. Und ja, das waren so diese ersten Schritte in meinem Berufsleben. Wie gesagt, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, dass es da noch was anderes gibt. Genau, das so grob, so aus meiner Kindheit. Aber es ist dann halt später dann anders gekommen. Ich nehme die Frage jetzt mal vorweg, was dann gerne
passiert. Was ist passiert?
Das wäre die anschließende Frage, aber du darfst auch gerne genau einfach weiter erzählen.
Genau, also ich war dann in meiner Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann und habe dann 2 Tage vor der Prüfung eben eine folgenschwere Entscheidung getroffen. Ich war mit meinem besten Freund auf seinem Motorroller unterwegs, bei einem wunderschönen, herrlichen Samstag, Sonnenschein. Und an der Ampel sagte ich zu ihm, du, hey, lass uns doch die Plätze tauschen. Ich habe seit 3 Wochen meinen Führerschein. Ich fahre den Rest der Strecke zurück. Gesagt, getan, guter Freund, Plätze getauscht. Ich fahre und merke schon so beim Losfahren ungefähr 500 Meter weiter in so einer abknickenden Vorfahrtsstraße. Das wird eng. Drehte mich noch um und sagte, du, ey, Bro, halt dich fest. Ich glaube, die Kurve kriegen wir nicht mehr. Und in dem Moment sind wir auch schon mit dem Vorderrad gegen den Bordstein gekommen. Ich bin wie so ein Pfeil über den Lenker voraus, also über den Lenker mit dem Kopf voraus, wie so ein Pfeil, gegen eine Laterne geflogen und habe mir dabei die Wirbelsäule gebrochen. Das hat eben eine Querschnittlähmung zur Folge und ja, durfte dann eben meine Ausbildung erstmal nicht beenden, weil ich dann 2 Wochen im Koma lag, 1 Jahr im Krankenhaus mit Reha und allem drum und dran. Ja, und da hat sich mein Leben komplett verändert. Zu dem damaligen Zeitpunkt, 20 Jahre alt, mitten im Leben, habe ich ja ganz andere Vorstellungen gehabt, wie das Leben weitergeht. Und auf einmal ist alles anders. Das ganze Leben fängt nochmal von vorne an quasi. Ich musste also wirklich alles nochmal neu lernen, mich neu reinkämpfen ins Leben. Und habe diesen Weckruf aber immer noch nicht so ganz angenommen, sage ich mal. Denn ich habe danach meine Ausbildung weitergemacht, abgeschlossen und habe danach erstmal noch 7 Jahre im Jobcenter Wuppertal gearbeitet als Angestellter im öffentlichen Dienst, bevor dann der Schmerz, der Druck einfach zu groß wurde und ich dann für mich festgestellt habe, warum mache ich das hier eigentlich? So, für wen mache ich das hier? Und habe festgestellt, dass diese ganzen Dinge ja mir das eben nicht geben, was ich mir so für das Leben erhofft und erwünscht habe und bin da in ja auch in eine tiefe Depression gestürzt und in ein tiefes schwarzes Loch und das erst wirklich Jahre nach dem Unfall, weil bis dahin habe ich mich immer so übers Wasser gehalten mit dem, ja, was ist denn für die Außenwelt wichtig, was für meine Familie wichtig, für meine Freunde, wie zeige ich denen, dass ich stark bin, ne, dass ich ein Kämpfer bin, die brauchen sich keine Gedanken zu machen, ich rock das Ding. Habe aber nie auf mich gehört und auf meine Gefühle, auf meinen Körper, auf das, was mir wirklich wichtig ist. Und dann ist halt alles zusammengebrochen. Beziehungen zur Freundin geendet, Job konnte ich nicht mehr so ausüben, gesundheitlich auch richtig katastrophal. Ja, musste mich dann erstmal rausnehmen aus allem. Da für mich auch so eine Endlösung gesucht, die auch mir gut durchdacht. So habe wirklich eine Exit-Strategie gesucht. Wie komme ich hier raus aus diesem Leben, aus diesem Kampf, aus diesem Kreislauf des ewigen Doof? Als ich sie dann gefunden habe, habe ich dann so gedacht, ja, okay, pass auf, du musst aber vorher noch deine Wohnung aufräumen, weil wenn dann die Leute dich buchen, ist ja dein Beruf. Und die Steuererklärung solltest du auch noch machen. Und genau dann ist das passiert. Da habe ich über mich selbst kaputt gelacht. Aber, ey, bist du eigentlich bescheuert? Du willst dich hier gerade umbringen und denkst darüber nach, die Wohnung aufzuräumen? Da tickst du noch ganz sauber. Was willst du eigentlich wirklich noch in deinem Leben? Und das war so diese entscheidende Frage. Was willst du in deinem Leben erleben, bevor es endet? Und ich hatte ja für mich war ja schon klar, es wird jetzt kurzfristig enden. Aber dann fing ich an, Sachen aufzuschreiben. Ich habe nämlich zum Beispiel den Alexander Hartmann kennengelernt, mal auf einem Event. Und habe mir gedacht, ey, dieses Hypnotisieren ist ja voll geil. Du machst Schnips, Frauen stehen da, fallen einfach in deine Arme. Das muss ich doch lernen, das ist doch voll geil. Ja? Also ich kann nicht gehen, bevor ich das nicht kann. Sondern das war so das Erste. Und so habe ich mich dann langsam wieder zurückgekämpft und Dinge gesehen, wofür es sich lohnt zu leben, wofür es sich lohnt, sich durchzubeißen und durchzukämpfen. Und spannenderweise habe ich mich dann eben auf diesen Weg gemacht, ganz viele Sachen kennengelernt, eben Hypnose kennengelernt, NLP kennengelernt und diese Sachen einfach nur erstmal für mich benutzt, um damit zu spielen und Spaß zu haben. Hab dann relativ schnell gemerkt, so, boah, okay, das verändert mich und mein Leben extrem. Und gleichzeitig habe ich darüber hinaus noch einen Impact für andere Menschen. Ich kann das irgendwie unheimlich gut auch weitervermitteln, habe ich da schon gemerkt. Und habe dann eben so die ersten Vorträge, die ersten Coachings gegeben und bin da so reingerutscht quasi. Ja,
wow.
So war der Weg.
Okay, also es war jetzt, glaube ich, eine Zusammenfassung, weil das war ja jetzt eine Entwicklungsgeschichte über mehrere Jahre. Also du hast gesagt, du hast nach dem Unfall dann tatsächlich noch 7 Jahre in einem Angestelltenverhältnis gearbeitet. Ich würde gerne nochmal an den Anfang springen. Also weil das ja schon eine heftige Geschichte ist. Also wenn man das Video jetzt sehen sollte oder hört, du bist ja durch deine Querschnittslähmung auch im Rollstuhl. Das heißt, laufen konntest du nicht mehr nach dem Unfall.
Richtig.
Das ist ja schon eine ziemlich krasse Umstellung. So im Allgemeinen. Du hast auch gesagt, viele Dinge musstest du komplett neu lernen. Also außer laufen. Ich weiß nicht, konntest du auch in der Reha deine Arme ganz normal bewegen oder musstest du viele Körperbewegungen neu lernen?
Ja, tatsächlich musste ich alles neu lernen. Also ich lag im Koma 2 Wochen und wurde dort beatmet. Der erste Schritt war dann eben dieses Extubieren, also diesen Beatmungsschlauch aus der Lunge zu bekommen und selbstständig wieder atmen zu können. Und ja, selbst das war nicht so einfach. Also ich bin aufgeweckt worden und ich habe das halt gemerkt, dass ich selbstständig jetzt nicht atmen kann. Und gesagt, okay, bleib ruhig, wir holen den Schlauch da raus. Und es fiel mir nicht leicht, von Anfang an eben wieder selbstständig zu atmen. Das war eben da schon ein Kampf. Der nächste Schritt war, dass ich mich überhaupt nicht bewegen konnte, denn die gesamte Muskulatur ist dann eben auch abgebaut innerhalb von diesen 2 Wochen. Und ja, das Erste, was ich machen konnte, war meine rechte Hand so ein bisschen bewegen. Die haben mir dann diese Klingel in die Hand gelegt und ich konnte dann so mit dem Daumen klingeln. So, das war das Erste, was ich nach dem Unfall machen konnte. Und so musste ich mich langsam da wieder reinkämpfen, also wirklich die Arme bewegen, selbstständig wieder atmen. So, genau. Solche Tränen.
Was ist dir da durch den Kopf gegangen als erstes, als du gemerkt hast, ich kann nicht das tun, was ich vorher konnte?
Okay, dann gehen wir nochmal zurück und zoomen ein bisschen rein. Als ich aus dem Koma aufgeweckt wurde, habe ich halt gemerkt, so, boah, das ist tierisch anstrengend und eigentlich will ich das gar nicht, weil auf der anderen Seite war es warm, weich und hell und ich fühlte mich wohl und es war leicht. Und hier in dieser Welt war es wieder so, boah, ich musste atmen, ich musste kämpfen. Und mir fiel es, wie gesagt, nicht so leicht, weil ich keinen Sinn gesehen habe. Aber irgendwann standen so meine Eltern, meine Freundinnen und Freunde bei mir vor dem Bett und haben geweint und ja gelitten durch meine Situation. Das habe ich halt mitbekommen. Und das hat mir die Kraft gegeben, in dem Moment zu kämpfen und zu sagen, ich komme zurück, ich kämpfe, ich will euch nicht leiden sehen, ich möchte euch das nicht antun, so ungefähr. Ne? Und das war so dieser Moment, wo ich für mich entschieden habe, ich kämpfe, ich sag ja zu meinem Leben, ich tue das, was nötig ist, um diesen Weg zu gehen.
Das war dann aber eine extrinsische Entscheidung. Also ich tue das jetzt nicht in erster Linie für mich, sondern weil die Menschen, die mir am Herzen liegen, leiden und ich möchte das nicht, deswegen versuche ich mich so anzustrengen, dass es den anderen gut geht.
Ganz genau.
Okay, das ist also so ein Verhaltensmuster, das hat dich damals begleitet. Wahrscheinlich sehr, also es ist ja nicht so, als wärst du der einzige Mensch auf der Welt. Die meisten lernen das ja schon in der Kindheit, so zu funktionieren. Und da warst du dann wahrscheinlich einfach nicht anders. Also wenn man dir zuhört, wie du heute denkst und arbeitest, hat sich das, denke ich, sehr stark gewandelt. Aber früher, da war das halt sehr wichtig, dass es den anderen gut geht, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ja?
Ganz genau. Und das war ja dann auch das Problem über die Jahre hinweg, dass ich immer im Außen das Glück gesucht habe.
Mhm. Darf ich nochmal in den Moment in die Reha gehen? Wie war der Moment, als du verstanden hast, dein Leben wird nicht mehr das gleiche sein wie vorher, weil du einfach nicht mehr Also zumindest von der Beweglichkeit her. Wie war da so dein, kannst du uns da mit reinnehmen in den Moment? Was ging für Gedanken, für Gefühle durch dich?
Ja, also von meinem Prozess her war es nicht so, dass es auch immer so Schnips, ach, ich verstehe, ich kann nicht mehr laufen. Sondern es war wirklich über Wochen und Monate hinweg ein Prozess, um das zu verstehen. Es gab einen Moment, der das Ganze angestoßen hat, wo ich dann so versucht habe, mal bewusst drüber nachzudenken. Und zwar lag ich dann da im Krankenhausbett, so zugedeckt, konnte mich ja gar nicht bewegen und habe halt alles über mich ergehen lassen. Musste auch alle 4 Stunden gedreht und gewendet werden, damit ich keine Druckstelle bekomme und so. Und irgendwann kam der Chefarzt an mit so einer Nadel, zog dann die Bettdecke weg und steckte die Nadel so in meinen großen Zeh. Ich bin so, was macht denn der da? Was soll denn das? Mhm. Und dann steckte der so die Nadel in meine Wade und dann in meinen Oberschenkel und dann in meinen Bauch und dann in meine Brust. Und auf einmal schrie ich so auf, au, das tut weh. Und dann habe ich gedacht, warte mal, das tut weh. Warum hat das vorher nicht wehgetan? Mhm. Und da habe ich gedacht, irgendwas ist jetzt anders hier. Also irgendwas ist nicht so wie sonst. Aber ich habe es immer noch nicht gecheckt. Wochen später hat der Arzt mich dann zu sich gerufen und dann gesagt, du hast so, Sebastian, du hattest einen Unfall, bist querschnittgelähmt, dein Rückenmark ist durchtrennt, du wirst nie wieder laufen können, musst jetzt akzeptieren. Und ich habe mir gedacht, was redet der denn da? Aber was ist eine Querschnittlähmung, wie Rollstuhl nicht mehr laufen können? Hat der Sinn immer alle, hat doch keine Ahnung. So. Und habe das überhaupt nicht angenommen für mich. Aber was da eben passiert ist, ist, dass es so langsam durchgesickert ist und dann, wie gesagt, über Monate hinweg habe ich das dann irgendwie so ein bisschen angenommen, aber auch so richtig akzeptiert und angenommen, Jahre später, nach dieser großen Krise, nach dieser großen Depression, wo ich eben nach innen geschaut habe.
Was ist so im Rückblick für dich schwieriger gewesen als Krise? Dieser Moment nach dem Unfall, dieser Prozess des Verstehens, es hat sich massiv was in meinem wird sich verändern, weil mein Körper nicht so funktioniert wie vorher? Oder war für dich die Krise mit der Depression, als du einfach in diesem Leben, das du dir selbst erschaffen hast, aber nicht dich nicht glücklich gemacht hat, was war für dich schlimmer von der Empfindung her?
Ich glaube, jetzt so rückblickend, sind diese kleinen Alltagsherausforderungen die größeren Schwierigkeiten und die größeren Herausforderungen. Also dieses tägliche morgens aufstehen und in diesen Alltag kommen, im Vergleich zu so einer großen Krise, zum Beispiel zu einem Unfall. Ich glaube, dass es wesentlich leichter ist, sowas zu meistern, auch wenn viele draußen sagen, boah, du hattest einen Unfall, Querschnittlähmung, das würde ich ja niemals packen. Bin ich der Meinung, dass das viel leichter zu bewältigen ist, als diese Kleinigkeiten im Alltag, dieses morgens aufstehen, sich zu überwinden, die Dinge zu machen, die mich wirklich nach vorne bringen. Also was tue ich heute, damit ich es morgen leichter habe? Na, anstatt aufs Sofa zu gehen, abends einen Fernseher zu gucken, ein Buch zu lesen, ein Dankbarkeitsjournal zu führen oder was auch immer, irgendwas für sein Business zu tun oder darf ja jeder selbst entscheiden. Aber es fällt uns da eben wesentlich leichter, mit großen Herausforderungen umzugehen. Und deswegen finde ich dieses Zitat so schön. Menschen stolpern nicht über Berge, Menschen stolpern über Maulwurfshügel.
Meine Lieben, schön, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid und danke, dass ihr uns eure Zeit schenkt. Das war jetzt der erste Teil des Interviews mit Sebastian Schild und natürlich gibt es einen zweiten Teil, der nächste Woche online geht und da erfahrt ihr, wie sich das Leben für Sebastian ganz konkret geändert hat, nachdem er querschnittsgelähmt war und im Rollstuhl ist seitdem. Er erzählt euch von Möglichkeiten, wie ihr euer Leben wirklich verändern könnt. Er haut eine echt coole Technik raus aus dem NLP, die von Walt Disney stammt. Und da geht es darum, einen Träumer, einen Planer und einen Kritiker in euch komplett separat zu Wort kommen zu lassen, sodass ihr eure Ideen auch wirklich umsetzen könnt. Das heißt ja immer, träume groß. Und genau die Technik, wie du das dann auch wirklich tun kannst und umsetzen, die lernst du in der nächsten Folge kennen und wir freuen uns schon sehr, wenn du dabei bist. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann sei so gut, hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Wir werden es dir danken. Und du kannst auch so den anderen Menschen zeigen, dass es sich lohnt, diese Folge mit Sebastian anzuhören. Und dabei wünschen wir dir ganz viel Spaß und bis dahin einen ganz erfolgreichen Tag. Tschüss!